Und die USA haben ein Abkommen, das sie am Freitag unterzeichnen wollen. Die EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Zwei der Themen, die wir jetzt besprechen wollen, mit dem Bundesaußenminister Johann Wadephul. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie.
Guten Tag. Ja, wir fangen mit was Schönem an. Der WM-Ball rollt 7:1 für Deutschland. Das ist natürlich ein richtig schöner Erfolg, der gefeiert wird. Wird dadurch auch die Stimmung in unserem Land besser?
Ich hoffe doch. Also Fußball soll ja Spaß bringen. Fußball ist ja eine der Sportarten, die wirklich alle miteinander verbinden. Weltweit, fast jedes Land interessiert sich dafür. Fast jeder Mensch in Deutschland interessiert sich irgendwie dafür. Ich bin auch in zwei Tippgemeinschaften und die Laune war schon richtig gut nach dem Ergebnis. Ich war ein bisschen vorsichtiger, als das Ergebnis nachher tatsächlich war, aber toll.
Ist denn so eine WM vielleicht auch fast ein bisschen die bessere Außenpolitik, weil einfach Fans zusammenkommen, die miteinander feiern, ohne Konflikte und bestenfalls in Harmonie?
Ich würde sogar sagen, es ist Teil der Außenpolitik. Wir haben auch sogenannte Sportbotschafterinnen und Sportbotschafter. Also ich habe zum Beispiel einen Hockeyspieler mit nach Indien genommen und wir haben auch Fußballerinnen und Fußballer, die sich interessieren, mit uns zusammenzuarbeiten, weil es in der Tat eben die Menschen erreicht. Auf eine ganz andere Art und Weise können wir auch eine Geschichte von Deutschland erzählen. Und das tun natürlich unsere Fußballer jetzt auch, wie das andere Sportarten ja auch machen bei den Olympischen Spielen. Also das glaube ich schon, man darf das nicht unterschätzen. Wir versuchen das auch in unsere Arbeit ja, einzubeziehen.
Werden Sie auch so aktiv teilnehmen, dass Sie hinfahren zu spielen?
Es ist geplant, ja. Wir müssen ja jetzt mal schauen. In der Vorrunde kann ich das jetzt leider nicht machen, aber die Bundestagspräsidentin ist da und die Staatsministerin für Sport ist da. Aber wenn Deutschland weiterkommt, wovon wir ja alle sicher ausgehen, dann plane ich auch dabei zu sein.
Ja, ungeachtet der Hoffnung auf eine bessere Stimmung bei uns im Land, auch international, hoffen die Menschen darauf, dass auch Kriege und Krisen endlich wieder enden. Da gibt es ja jetzt einen kleinen Hoffnungsschimmer im Iran, im Nahen
Ja.
Osten, dass es ein Abkommen gibt, das unterzeichnet werden soll am Freitag. Glauben Sie, da kommt noch irgendwas dazwischen oder wird es diese Unterschrift unter das Abkommen geben?
Ja, die Unterschrift wird es geben. Also digital ist es ja sogar schon unterschrieben. Also das wird es geben. Die Frage ist, was gibt es damit? Was steht da drin? Das wissen wir noch nicht so ganz genau.
Wissen Sie es überhaupt?
Wir
Gibt
ahnen
es?
es. Nein, wir haben wirklich den Text noch nicht vorliegen. Deswegen kann ich wirklich noch nichts Verbindliches dazu sagen. Es kursiert einiges an Informationen. Wir kriegen auch so erste Schnipsel, würde ich vielleicht mal sagen. Aber das muss man sich wirklich ganz genau angucken. Aber trotzdem, es ist ja jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist jetzt im Grunde klar, USA und Iran werden jetzt direkt und nicht wie bisher durch Vermittler, Pakistan insbesondere, Katar, sprechen. Und das ist ja erstmal gut, um jetzt endlich diesen Konflikt aufzulösen. Sie haben ja vollkommen recht, wir müssen ja mal diese Kriege beenden in der Welt. Hier ist jetzt mal ein guter Anfang gemacht.
Trotzdem noch mal zu dem Abkommen. Wie
Ja.
ist das für Sie als deutscher Außenminister jetzt ja auch überrascht zu werden, sag ich mal, am Freitag vom Inhalt?
Ja, das ist für uns, wir sind ja alle in einer ähnlichen Situation. Wie gesagt, ich war gestern beim Außenministertreffen in Luxemburg. Keiner kannte da den Text. Wir haben es alle begrüßt und ich habe dann irgendwann in die Runde gesagt, was begrüßt ihr hier eigentlich? Wir wissen doch noch gar nicht ganz genau, was drin steht. Aber es sind halt alle wirklich erleichtert, dass jetzt ein Verhandlungsweg beschritten wird. Wir haben natürlich schon eine gewisse Ahnung, was drin steht. Aber es ist jetzt auch schon klar, und das war auch schon vorher klar, über das Hauptthema, nämlich der Ausschluss einer nuklearen Bewaffnung des Iran, wird schon noch etwas länger gesprochen werden müssen.
Jetzt gibt es ja heute auch die Meldung, dass der Premierminister von Israel sagt, wir werden im Libanon auf jeden Fall vor Ort bleiben. Das ist ja auch ein Bestandteil dieses Abkommens, nach allem, was man bisher liest, dass es eben ein Waffenstillstand und ein Pausieren der Kämpfe für die ganze Region heißen soll. Was ist denn, wenn Netanjahu einfach mit seinen Kämpfen und Angriffen weitermacht? Dann ist doch das Abkommen wieder dahin.
Naja, also es ist ehrlich gesagt andersrum. Israel verteidigt sich gegen Angriffe aus dem Libanon, nicht vom Libanon, sondern von der
Hisbollah.
Terrormiliz Hisbollah, die vom Iran gesteuert wird. Und der ganze Iran, das muss man immer noch mal wissen, hat ja als Staatsideologie, wir wollen den Staat Israel zerstören, vernichten, von der Landkarte wegwischen. So, deswegen auch natürlich diese große Gegnerschaft. Und übrigens, da ist Deutschland nicht irgendwie dazwischen, sondern wir sind natürlich ganz klar an der Seite Israels. Wir haben eine besondere Verantwortung für den Staat Israel. Und bei aller Kritik, die man an verschiedenen Stellen an der Regierung üben kann und auch muss, sind wir natürlich an der Seite Israels. Ich würde jetzt mal sagen, auch hier gibt es eine Chance zur Lösung, denn Israel und der Libanon verhandeln ja jetzt miteinander. Das hat es seit 50 Jahren nicht gegeben. Das ist ein Schritt nach vorne. Da habe ich mich auch stark eingesetzt, mit den Libanesen gesprochen, mit den Israelis gesprochen, in enger Abstimmung mit den Amerikanern. Also da geht auch jetzt was voran. Aber das Entscheidende ist, dass diese Terrormiliz Hezbollah aufhört, Israel zu attackieren. Alles, was wir dort erleben, bei aller Kritik, die man auch immer wieder an Israel üben kann, das hat seinen Ursprung leider im Wesentlichen im Iran. Das gilt für Hezbollah, das gilt für Hamas. Das gilt auch für die Houthi-Milizen, die das Rote Meer bedrohen. Also wir müssen schon jetzt auch sicherstellen in der nächsten Zeit, dass der Iran sich einfach mal wie ein normaler Staat verhält und nicht ständig immer andere angreift, die ganze Nachbarschaft verunsichert.
Ja, trotz all dieser offenen Fragen, sind Sie hoffnungsfroh, dass da wirklich ein solider Frieden in näherer Zukunft einkehren kann?
Also ich habe die Hoffnung, dass das gelingen kann. Ich glaube, das ist realistisch, dass das gehen kann. Es wird schwer, aber ich glaube, man wäre diesen ersten Schritt nicht gegangen, wenn man nicht auf beiden Seiten gesagt hätte, wir können es miteinander schaffen. Also ich glaube, der Iran hat auch gemerkt, dass das, was es an militärischem Druck gab, aber auch an wirtschaftlichem Druck gab, dass das auch zu einer Existenzkrise des Regimes führen kann. Und deswegen haben die sich jetzt auch nüchtern entschieden, okay, dann gehen wir jetzt den Verhandlungsweg. Nicht, dass ich irgendwie die Hoffnung hätte, dass dieses Regime überlebt. Es ist ja ehrlich gesagt ein menschenverachtendes Regime, auch was die Behandlung der Menschen im eigenen Land angeht. Aber in der Lage, in der wir sind, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Straße von Hormuz, die wir jetzt alle auf der Welt kennengelernt haben, die eine riesige Bedeutung hat für Energieversorgung, eine riesige Bedeutung aber auch hat für die Düngermittelversorgung der ärmsten Teile der Welt, dass die jetzt endlich wieder frei wird.
Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein? Der Bundeskanzler hat schon in Aussicht gestellt, dass auch deutsche Soldaten für die Straße von Hormuz und deren Sicherheit und dass sie befahrbar bleibt, zum Einsatz kommen können. Welche Bedingungen müssen da erfüllt sein?
Ja, wir müssen wissen, dass das gewollt ist, und zwar von beiden Seiten. Wir können ja nicht da hineinfahren und eine Seite ist damit nicht einverstanden, insbesondere die iranische, und beschießt uns dann. Ja, das ist natürlich kein zuträglicher Umstand. Wir müssen wissen, was wir genau machen sollen, worauf wir eingerichtet sind, ist das Räumen von Minen. Das kann die Marine, die deutsche Marine, hervorragend. Deswegen haben wir ein Schiff auch schon ins östliche Mittelmeer verlagert. Das steht bereit, das zu machen. Und wir brauchen ein internationales Mandat, um das auch völkerrechtlich abzusichern. Da gibt es eine UN-Resolution, auf die wir uns stützen können. Vielleicht wird auch noch die Europäische Union ein entsprechendes Mandat ausbringen. Das würde ich für sehr sinnvoll halten. Also wir müssen auch rechtliche Grundlagen haben. Und da muss der Bundestag zustimmen. Also wir sind nicht ein Land, wo einfach jemand unsere Truppen losschicken kann. Das ist gut so. Das ist ein Unterschied zu Frankreich. Der französische Präsident entsendet jetzt schon Einheiten. Wir überlegen uns das in aller Ruhe und machen es nur dann, wenn es verantwortbar ist. Aber dass wir grundsätzlich bereit sind, auch dazu beizutragen, dass Schiffe da halbwegs sorgenfrei durchfahren können. Minen sind ja wirklich eine erhebliche Gefahr, insbesondere wenn da Öl oder Gas oder Dieselbrennstoff oder sowas transportiert wird, dann ist ja eine Mine, kann ja zu einer Katastrophe führen, nicht nur für die Besatzung, sondern für die Umwelt. Also deswegen ist es schon sinnvoll, dass wir ernsthaft überlegen, ob wir dort etwas machen können.
Öl und Lieferung, das ist ja eine sehr westlich dominierte Sichtweise auf diesen Konflikt. Straße von Hormuz, sehr handelsorientiert. Sie haben eben die Menschen im Iran schon angesprochen. Kann man jetzt schon sagen, dieser Krieg hat für die Menschen im Iran original gar nichts gebracht?
Es ist übrigens nicht nur westlich orientiert, ganz Indien hängt davon ab. An dem, was an Flüssiggas und so dort transportiert wird. Auch große Teile Südostasiens beziehen von daher ihre Energiequelle. Und wie gesagt, Düngemittel, insbesondere für Afrika, sind von großer Bedeutung. Nur nochmal, das ist jetzt für Deutschland gar nicht die allerwichtigste Seeverkehrsstraße. Für uns geht es ums Prinzip und wir sehen natürlich, dass die internationalen Märkte unter Druck sind. Ja, also für die Menschen hat sich nichts verändert. Ehrlich gesagt war das auch nicht zu erwarten. Ein Regime-Change war durch militärische Maßnahmen nicht unbedingt zu erwarten. Das haben wir von Anfang an so eingeschätzt. Trotzdem sind natürlich wirklich militärische Fähigkeiten des iranischen Regimes eingeschränkt worden, wie zum Beispiel ein Raketenprogramm, was auch uns gefährdet hätte. Das hat auch jetzt uns sicherer gemacht. Also deswegen haben wir immer gesagt, diesen Krieg zu beginnen war jetzt nicht unsere Empfehlung. Wir sind auch nicht gefragt worden. Aber wir teilen natürlich Kernziele der USA und auch Israels, indem wir eben sagen, das, was dieses iranische Regime macht und wie es sich versucht zu bewaffnen, ist schon eine Gefährdung auch für Europa.
So groß, dass Sie sich auch vorstellen könnten, dass es deutsche Soldaten auf iranischem Boden geben könnte?
Nein, das, glaube ich, steht überhaupt nicht zur Debatte. Das, was wir machen würden, ist die Wiederherstellung der Befahrbarkeit der Straße von Hormuz. Darauf beschränkt sich das. Und andere Erwartungen gibt es nicht.
Ja. Stichwort Ukraine. Seit mehr als 4 Jahren tobt jetzt dort der Krieg. Jetzt gibt es eine ganz aktuelle Meldung. Der weißrussische Machthaber Lukaschenko sagt, es wird keine Seite, weder Russland noch Ukraine, diesen Kampf gewinnen können, militärisch, und ruft dazu auf, die Gesprächsbereitschaft zu erhöhen. Wir haben auch zuletzt gesehen, die Ukraine schafft sozusagen eine Angriffswelle und trifft Russland. Glauben Sie, dass Putin gesprächsbereiter wird?
Es ist immerhin eine interessante Wortmeldung von einem sehr engen Verbündeten von Putin. Er kann damit ja nur Putin meinen, denn die Ukraine ist ja schon die ganze Zeit verhandlungsbereit. Ja, das ist ja der Fall. Wir würden das sehr begrüßen. Wir Europäer haben ja uns organisiert im sogenannten E3-Format. Das sind also Großbritannien, Frankreich und Deutschland. In enger Abstimmung mit allen anderen Partnern in der Europäischen Union haben wir gesagt, wir sprechen uns mit der Ukraine ab. Wir sind natürlich nicht unabhängig. Wir sind natürlich parteiisch auf Seiten der Ukraine. Aber wir sind mal auch bereit für Gespräche. Das Signal ist nach Moskau gesandt. Jetzt ist es an Wladimir Putin zu entscheiden, ob er verhandeln will oder weiter schießen will. Es gibt jetzt eine Chance, glaube ich, in diesem Sommer mit Gesprächen zu beginnen. Und das weitere Kampfgestehen macht wirklich keinen Sinn, weil diese Analyse im Großen und Ganzen richtig ist. Keiner wird derzeit große Erfolge erzielen. Das Einzige, was geschieht, ist, sterben jeden Tag sehr, sehr viele Menschen, vor allen Dingen junge Menschen. Ganz bestimmt jeden Tag über 1000. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist immer eine erschreckende Zahl, an manchen Tagen auch mehr. Kulturgüter gehen kaputt, Wohnungen gehen kaputt. Es wird einfach auch die Zukunft für ganz viele Menschen kaputt gemacht. Und das gilt ehrlich gesagt auf beiden Seiten. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir ergreifen die Initiative gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und hoffen, dass es in Moskau gehört wird.
Was müsste denn passieren? Welche Voraussetzungen müsste noch erfüllt sein, damit dann auch aus Moskau mal Gesprächsbereitschaft kommt? Was glauben Sie?
Ich glaube nach wie vor, dass am Ende Putin zu dem Schluss kommen muss, dass die Fortsetzung des Krieges wirklich keinen Sinn macht. Möglicherweise ist er jetzt in so einer Phase, dass er darüber ernsthaft nachdenkt. Was kann ihn dazu bringen? Er muss wissen und er sollte wissen, die Unterstützung für die Ukraine wird nicht nachlassen. Wir haben jetzt entscheidend durch die ungarischen Wahlen dazu Signale senden können. Erstens, es beginnen jetzt die Verhandlungen mit der Ukraine über eine Aufnahme in die Europäische Union. Es wird länger dauern, aber immerhin, es ist ein Zeichen, in welche Richtung es geht. Und zweitens, der Kredit für die Ukraine der Europäischen Union ist verfügbar gemacht. Das heißt, die Ukraine wird finanziell hinreichend ausgestattet sein für die Zukunft. Und parallel gibt es für Russland sehr viele Sanktionen, die der russischen Wirtschaft wehtun. Das heißt, in einem Kalkül, in einem nüchternen Kalkül, sollte er zu dem Ergebnis kommen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, zu verhandeln. Und es gibt ein Interesse Europas, hierzu einen Beitrag zu leisten. Nochmal, wir sind parteiisch natürlich. Wir behaupten gar nicht von uns, dass wir neutral sind.
Aber steht die USA noch an der Seite?
Ja, also die USA unterstützt weiter die Ukraine. Nicht mehr so wie in der vergangenen Administration, das haben wir alle mitbekommen, die wesentliche Finanzierung aller Militärgüter, das haben wir Europäer übernommen, aber wir haben es auch übernommen. Es ist halt ein Prozess, wo wir erkennen müssen, wir müssen viele Dinge alleine tun in Zukunft, das wird nicht dabei stehen bleiben. immer zu sagen, ach, wir haben ja die starken USA, die erledigen für uns alles, das ist halt für die Zukunft keine Lösung mehr, sondern Europa wird erwachsen werden müssen, Europa wird souveräner werden müssen. Das finde ich aber auch gar nicht bedrohend, sondern das finde ich auch, es ist eine große Chance, weil wir ja auch mehr entscheiden können, dann in welche Richtung entwickelt sich die Geschichte weiter. Also ich glaube jetzt, die Voraussetzungen sind gut. Und wir sind professionell aufgestellt und vielleicht gelingt es auch, einen ersten Anschluss zu geben, diesen zweiten großen Konflikt auch zu lösen.
Das heißt, Sie glauben, dass Sie in Ihrer Amtszeit noch Frieden erleben werden in der Ukraine und Russland?
Ich mache das ja nicht an mir persönlich, aber es gibt eine realistische Chance und diese realistische Chance sollte man nutzen. Es ist schwierig genug. Natürlich kann Russland diesen Krieg auch noch einige Jahre weiterführen. Das muss man auch erkennen von unserer Seite. Nochmal, es bringt nur für beide Seiten sehr viel Leid. Und wenn wir mit Ernsthaftigkeit und mit Respekt an die Sache herangehen und mit beiden Seiten gut sprechen, dann gibt es halt diese Chance. Und darauf wollen wir uns vorbereiten.
Herr Minister, über eine Sache müssen wir noch reden. Ihren Auftritt bei TikTok. Ich hatte Kollegen, ich habe Leute im Freundeskreis, mit denen ich über das Interview gesprochen habe, die haben gesagt, den kenne ich nur von TikTok und Instagram. Ja. Sind Sie da stolz drauf?
Ja, durchaus.
Also, wie finden Sie die Filme? Sie hier, die 1-Euro-Münze? Oder Sie probieren scharfe Soßen?
Ja. Also wir müssen dahin gehen, auch als Politikerinnen und Politiker, wo die Menschen sind. Und wir müssen die Sprache sprechen, die dort gesprochen wird. Ja, wir können jetzt hier ein Wortinterview, wie wir es jetzt machen, durchführen. Ich kann auch eine Rede halten, das mache ich an mancher Stelle auch. Ich kann eine parlamentarische Debatte führen, ich kann ein Hörfunkinterview geben. Aber ich muss bei TikTok anders auftreten, ist doch ganz klar.
Fällt Ihnen das schwer oder machen Sie das einfach so locker?
Ich kann ja so bleiben, wie ich bin. Das ist für mein Team die Voraussetzung gewesen, dass die von mir nicht erwarten, dass ich jetzt irgendwie anfange zu schauspielern. Ich bin, wie ich bin. Ich trete da so auf, wie ich normalerweise und ihre auch Familie auftrete. Also ich verbiege mich, muss mich dafür nicht verbiegen, aber natürlich werden da auch Sachen, Techniken angewandt und Bildtechniken angewandt, die halt den Plattformen entsprechen. Und ich finde das einfach nur normal. Und deswegen ist das, was Sie erzählen, passiert mir öfter, dass mich Menschen ansprechen und sagen, Mensch, ich kenne Sie von einer dieser sozialen Plattformen und ich finde das interessant, ich höre Ihnen dazu. Ich erkläre ja auf vielen Plattformen auch länger Außenpolitik und das Interessante ist, die Leute hören dann auch ein paar Minuten länger zu und lassen sich Dinge erklären. Also insofern, ich mache es ja, ehrlich gesagt, ich mache es ja nicht für mich. Ja, ich bin 63 Jahre alt. Das ist der Höhepunkt meiner politischen Karriere. Das, was ich jetzt machen darf, ich mache es dafür, dass die Menschen verstehen, was macht die Bundesregierung außenpolitisch, was bewegt die. Die müssen nicht alles richtig finden, die werden mich auch mal kritisieren. Aber ich möchte einfach diesen Abstand zu verringern. Und das mache ich im Bürgergespräch in meinem Wahlkreis und mit einer anderen Community eben auf diesen Plattformen, dass die wissen, okay, so tickt er, das will er, da wollen die hin, das ist ihm wichtig. Mal finden sie es richtig, mal finden sie es vielleicht nicht hundertprozentig richtig, das ist auch in Ordnung, aber sie müssen zumindest ja mal wissen, wo ich bin und was wir als Bundesregierung machen und deswegen machen wir das.
Sie haben zu Beginn gesagt, Sie wollen gerne ein Fußballspiel im Stadion sehen, dafür müssen wir weiterkommen, werden wir auch Weltmeister?
Also diese Mannschaft hat alles in den Fußballschuhen. Ich wünsche ihr viel Glück.
Gucken Sie mit Ihrer Frau zusammen oder mit wem schauen Sie Spiele am liebsten?
Ich schaue auch mit meiner Frau gemeinsam. Die ist nicht ganz so fußballbegeistert wie ich, aber bei vielen Spielen ist sie auch dabei.
Wir danken Ihnen für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und alles Gute.
Dankeschön.
Dankeschön.